zwischen den Karten. Tarot als Spiegel zur Selbstreflexion und als Werkzeug zur Achtsamkeit. Es ist später Abend. Die Straßen sind fast menschenleer. Der Wind weht durch die dunklen Gassen in einer Stadt. Du hast lange überlegt, ob du den Schritt wagen sollst, doch nun ist es soweit. Du hast einen Termin. Einen Termin bei einer Wahrsagerin, einer alten Frau mit rundem Buckel. Sie weiß angeblich Antworten. Antworten auf deine Fragen, die sonst keiner beantworten kann. Dein Kopf ist voll mit Gedanken. Vor allem eine brennt dir seit Wochen auf der Seele. Solltest du deinen Job wechseln und dir eine andere Arbeitsstelle suchen? Die Unruhe in dir wächst, die Unsicherheit, der Drang, eine Entscheidung zu treffen, die deine Zukunft beeinflussen wird. Als du vor der Tür des kleinen, schummrigen, erleuchteten Geschäftes stehst, atmest du tief ein und betrittst den Raum. Der Geruch von Räucherwerk und altem Papier umhüllt dich. Als du dich in den schweren Stuhl setzt, die Frau blickt dich durch ihren Schleier hindurch an. Ich wusste, dass du kommen würdest, sagte ihre ruhige Stimme wie ein Flüstern. Die Karten haben schon auf dich gewartet. Was möchtest du wissen? Hallo und herzlich willkommen zu Achtsamkeit und Fotografie, dem Podcast, in dem wir die Kunst der achtsamen Wahrnehmung mit kreativen und inspirierenden Methoden verbinden. Heute geht es um ein ungewöhnliches, aber faszinierendes Thema. Das Thema Tarotkarten. Und bevor ihr jetzt denkt, ich setze mir gleich einen Hexenhut auf, oder hol mir meinen Schleier aus dem Schrank, bleibt dran. Wir schauen uns an, warum Tarot nicht zwingend was mit Mystizismus oder Zauberei zu tun haben muss, sondern dass es sich auch als Werkzeug zur Selbstreflexion eignet. Es geht also nicht darum, dir die Zukunft vorherzusagen, sondern einen Spiegel für dein Inneres zu finden, für deine inneren Themen. Tarotkarten sprechen universelle Symbole an, die uns helfen können, unsere Gedanken, Gefühle und Muster zu erkennen. Und das hat eine Menge mit unserem Hauptthema Achtsamkeit zu tun. In dieser Episode wollen wir kreative und spirituelle Welten miteinander verweben und am Schluss auch noch die Fotografie mit einem Schusshumor und einem kräftigen Espresso an Inspiration. Ich bin Chris vom Podcast Achtsamkeit und Fotografie und heute gibt es etwas mehr persönliche Geschichten. Warum Tarotkarten? Ich meine, es gibt tatsächlich gerade aktuell ein Tarot-Hype. Immer je technologischer auf der einen Seite die Welt wird, je schwieriger es wird, die Lebensumstände, desto mehr versuchen sich die Menschen in Fantasiewelten, in irgendwelchen spirituellen Dingen. Das scheint auch gerade wieder zu sein, stattzufinden, dieses Thema. Aber warum Tarotkarten? Wie bin ich persönlich auf die Idee gekommen? Wie so oft, auch wie meine Cargohosen. Ich liebe schon seit ich 18 bin Cargohosen und das ist schon eine Weile her. Durchgängig bin ich auch schon vor einiger Zeit auf Tarotkarten gestoßen. Aber wie kommt ein katholischer Student, der eigentlich nur in Würzburg nur Fotografie und Illustration studieren wollte, zu Tarot? Also, holt euch euren Kaffee oder euren Tee, vielleicht auch euer Tarot-Deck, wenn ihr eins zur Hand habt, und lasst uns in die Vergangenheit reisen. Es war vor langer Zeit, als ich damals ein Student und mehr oder weniger eifriger Student und auch mehr oder weniger kreativer Student in Fotografie und Illustration war. Wie viele meiner Kommilitonen wurde meine Leidenschaft für Illustration durch diverse Fantasy-Künstler geweckt. Und ich konnte einfach stundenlang in die fantastischen Welten diverser Maler abtauchen. Zu Burgen, Drachen, mystischen Wesen, leicht bekleideten Amazonen und Prinzessinnen und mit muskelbepackten und mächtig gerüsteten Helden. Eines meiner Vorbilder damals war der Spanier Luis Royo. Ne, heißt nicht Rojo, das müsste Royo heißen. Wenn ihr ihn nicht kennt, er ist einer dieser Fantasy-Künstler, dessen Werke dich gleichzeitig sprachlos machen und fragen lassen, wie ist das technisch überhaupt möglich? Seine Bilder waren düster, emotional und immer mit einer Hauch Magie und Mystik umgeben. Gerade er schrieb, malte Einladungen in eine andere Welt einzutauchen. Und ich war oft dabei und ich habe auch oft darauf gewartet, bis ein neuer Band seiner Arbeiten rausgekommen ist. Doch obwohl ich mich mit Fantasy-Kunst beschäftige, habe ich nie damit gerechnet, dass Tarotkarten irgendwann mal eine Rolle in meinem Leben spielen würden. Ganz ehrlich, als eingefleischter Katholik aus irgendeinem Ort nahe der Schwäbischen Alb, war das in etwa so tabu wie, naja, beim Familienessen zu Weihnachten über Politik zu reden. Szenenwechsel. Viele Jahre später, ich stöberte in Alicante, also in Spanien, im Land, wo der Royo herkommt, in meinem Comicladen. Da hat es mich immer so jedes Vierteljahr mal hingezogen. Das ist ein Ort, ein Comicladen, der gleichzeitig Nostalgie und Abenteuer versprüht. Diese bunten Bilder, das ist ähnlich wie so ein Bildband vom Royo. Da kannst du einfach abtauchen und dich gehen lassen mit Regalen voller Comics und Figuren, aber auch Artbooks. Vielleicht kennt ihr ja das Gefühl, ihr stöbert da immer Bücherladen und auf einmal ist da dieser eine Einband, dieses eine Coverbild, an dem der Blick hängen bleibt. Und in dem Fall war es ein Buch über ein Tarotkartendeck. Gestaltet, gemalt, illustriert von niemand anderem als Luis Royo. Mein erster Gedanke, wie kann mein Lieblingskünstler Tarotkarten machen? Wie gottlos, aber trotzdem spannend. Mein zweiter Gedanke, oha, was würde da wohl meine Mama und Oma dazu sagen? Aber es kostete mich so gut wie fast keine Mühe, die Neugier siegen zu lassen. Und ich kaufte erst einmal das Artbook über dieses Tarotdeck. Weil ich traute mich noch nicht so wirklich, die Karten zu kaufen. Offiziell, man muss ja ein bisschen recherchieren, oder um was es denn geht. Und eine Woche später war ich wieder in dem Laden und habe mir dann tatsächlich das Deck gekauft. Aber keine Ahnung, wie Tarot geht und was eigentlich da dahinter steckt. Jede Karte war ein Kunstwerk für sich, voller Details, Geschichten und Emotionen. Also ich habe sie, was man auch tun soll, wenn man ein Tarot-Deck sich anschafft, in die Bilder eintauchen, die Bilder betrachten. Wer Royo nicht kennt, ich schweife jetzt mal ein bisschen vom Thema ab, ich stelle euch mal Royo vor. Luis Royo ist Kult in der Fantasy-Kunst. Teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Seine Werke sind wie bei aller Fantasy-Künstler ein Fenster in eine fremde Welt, irgendwo zwischen Science-Fiction, Mittelalter und Erotik. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, schaue ich wir durch dieses Fenster nur zu gerne. Wir bleiben auch fasziniert davor stehen, als würde es uns in ein Paralleluniversum ziehen. Es ist einfach toll, was manche Leute sich so vorstellen können. Royo wurde am 20. Mai 1954 in Olaya, Spanien, geboren, einem kleinen Dorf, das etwa so groß war wie ein durchschnittliches Künstleratelier. Seine Liebe zur Kunst zeigte sich schon früh und als Kind kritzelte er vermutlich mehr in seine Schulhefte als auf tatsächliches Papier. Das ist eine Gemeinsamkeit, die er vielleicht mit mir gehabt hat. Meine Physik- und Chemiehefte waren am Rand. Wir hatten so karierte oder linierte, wahrscheinlich Physik war mehr kariert, die Schulhefte mit Rand. Und weil das so spannend war, habe ich dann immer meine Ränder verziert, bemalt, ebenfalls auch mit so Fantasy-Geschichten. Immer wenn uns die Lehrerin ein entsprechendes Stichwort zugeworfen hat, kam ein neues Motiv dazu. Also so wie ich. Er studierte Design, Dekoration und Malerei. Zunächst mit dem Ziel, Architekt und Designer zu werden. Nochmal eine Parallelität zu mir. Ich habe auch Kommunikationsdesign studiert. Doch seine Leidenschaft für Malerei und Illustration war stärker. Ja gut, die wäre bei mir auch stark gewesen. Allerdings hieß es Geld verdienen. Also eher sich dann auf was zu spezialisieren, was dann eben Geld bringt. Das waren damals die neuen Medien, Internetseiten und so weiter und so fort. Was mich dann auch zuerst mal in eine ganz falsche Richtung gebracht hat. In den späten 70er begann er, sich in der Welt der Comics zu etablieren. Er zeichnete für spanische Magazine, wie zum Beispiel Kimok, das speziell auf Science Fiction und Fantasy spezialisiert war. Auf diese Weise betrat er dann die internationale Bühne und irgendwann kamen die bekannten Covers und Buchtitel, aber auch gewisse Alben, Platte-Alben und auch Bildbände hinzu. Wenn du Bilder von Royo siehst, weißt du sofort am Stil, dass es von ihm ist. Seine Bilder sind detailreich, oft dramatisch und intensiv. Er kombiniert futuristische Elemente wie dystopische Städte oder technologisch aufgerüstete Krieger mit klassischen Motiven wie Mittelalter, Waffenburgen und mythischen Kreaturen. Eine Sache sticht besonders heraus. Royo hat ein Talent, Schönheit mit Melancholie zu verbinden, mit Morbidität. Seine Figuren, es sind oft starke, strahlende und vor Macht strotzende Frauen, die aber gewisse Verletzlichkeit ausstrahlen. Sie tragen oft Rüstungen, die so prunkvoll wie auch unpraktisch sind. Ernsthaft, wer würde in einem Metallschnörkel-BH kämpfen? Aber das ist in etwa sein Stil und der ist sehr ikonisch. Er scheut sich auch nicht, die menschliche Sinnlichkeit in seinen Werken zu erkunden. Es gibt viele seiner Werke, sie sind provokant, teils auch an der Grenze zum Tabu. Aber anstatt billig oder vulgär zu wirken, haben die Bilder etwas Unnahbares und Tiefgründiges. Es ist, als ob seine Figuren sagen, ja, ich bin nackt, aber ich habe auch gerade einen Drachen besiegt. Also zeigt gefälligst ein bisschen mehr Respekt. Eine seiner erotischen Werke ist zum Beispiel die Serie, die ich auch habe, Prohibit Books, sprich auf Deutsch verbotene Bücher. Die haben ihm sowohl Kritik als auch sehr viel Bewunderung eingebracht. Naja, ich finde es erst am besten, die anderen sind, naja, finde ich jetzt, aber das ist meine persönliche Meinung. Für Fans ist es Kunst, für Kritiker, sagen wir, es gibt Leute, die alles etwas zu ernst nehmen. Und genau dieser Luis Royo hat in diesem Stil ein Tarot-Deck illustriert. Es gibt viele Fans, mich eingeschlossen, die er damit zum Staunen gebracht hat. Sein Tarot, sein Labyrinth-Tarot und später das Black-Tarot, die habe ich beide, sind jetzt nicht nur Karten, die man eben zur Selbstreflexion verwenden kann oder manche eben zur Vorhersage, zur Wahrsagerei, sondern es sind echt tolle Bilder, Bücher, nicht Bücher, sondern es sind echt tolle Illustrationen. Und ich traue mich fast nicht, sie auch zu benutzen. Ich will ja nicht, dass sie abgegriffen werden und abgenutzt werden. Selbst die Schachtel ist ja ein Kunstwerk, könnte man fast sagen. Es ist zwar Verpackungsdesign, aber das ist auch richtig, richtig gut. Und die sind noch mal in einer kleinen Packung aus Karton. Ja, also am liebsten würde ich die Karte da gar nicht draußen nehmen, weil entweder die Laschen Risse bekommen und ausleiert. Darum habe ich mir dann auch angefangen, andere Decks zu kaufen. Und je nachdem habe ich festgestellt, es gibt ganz viele Decks. Und es ist vielleicht ganz sinnvoll, sich Kartendecks zu kaufen, die einem liegen. Aber doch jetzt zurück zum Royo und diesem meinem ersten Tarot-Deck. Seine Karten kombinieren eben mystische Symbolik in seinem Stil, in Royos unverkennbarer Stil. Jede einzelne Karte erzählt eine Geschichte. Jede Figur scheint direkt aus einem epischen Roman oder sogar aus einem Film wie Herr der Ringe zu entspringen. Und das ist unglaublich inspirierend, wenn man sie betrachtet. Vor allem Betrachtung der Bilder, das gehört zur Reflexion, zur Arbeit mit Tarotkarten dazu. Und für jemanden wie mich, der Fantasy liebt, ist das Deck wie Weihnachten und Geburtstag zugleich. Royo ist ein Meister darin, ganze Serien zu erschaffen, die wie Kapitel eines Buches wirken. Einige seiner berühmtesten Werke umfassen Dead Moon, eine düstere Liebesgeschichte in einer fantastischen Welt. Sie ist voller Konflikte. Es ist, als hätte Shakespeare und ein Science-Fiction-Autor beschlossen, gemeinsam Bilder zu malen. Malefiz ist eine Sammlung, die Royos Faszination für dunkle, mystische Themen und weibliche Stärke unterstreicht. Diese Werke sind eine Hommage an alles Geheimnisvolle und Bedrohliche für Fans von Gothic-Ästhetik. Naja, von Fantasy zu Gothic ist bekanntlich nicht weit. Und dann die bereits erwähnten Prohibit Books, die Erotik und Fantasy miteinander verschmilzt, also Dämonen und Kriegerinnen und leicht bekleidete Kriegerinnen. Also es ist schon sehr spannend. Stellen wir uns vor, wir würden Royo in einem Kaffee treffen und mit ihm ein Gespräch beginnen, dann würde er wahrscheinlich sagen, ach, ich male nur das, was mich inspiriert. Aber wir alle wissen, dass er insgeheim denkt, ich habe Welten erschaffen. Ich habe Charaktere gezeigt, die mehr Persönlichkeit haben wie viele Menschen. Und ja, meine Figuren tragen praktisch keine Kleidung. Und es ist Kunst. Hat er recht, also über Kunst lässt sich bekanntlich streiten. Und er hat die Fantasy-Kunst eben geprägt wie kein anderer. Seine Werke sind auf Bookcovern und Postern zu finden, aber auch in Galerien und Sammlungen auf der ganzen Welt. Viele junge Künstler, ich will mich ja jetzt nicht als Künstler bezeichnen, aber ich auch, haben ihn als Vorbild genommen oder nehmen ihn als Vorbild und seine Bilder inspirieren. Genauso wie die Karten den Betrachter inspirieren sollen und regen an, über die Grenzen des Alltäglichen hinauszudenken. Jetzt labern wir schon die ganze Zeit über den Künstler, über den Rojo. Aber jetzt noch mal kurz zu seinem Tarot-Deck. Wie schon gesagt, ich halte es für ein visuelles Meisterwerk, das der Welt in der Welt des Tarot einzigartig ist. Es sind nicht die Originalbilder und die sind auch abgewandelt. Also nicht jede Beschreibung über Tarotkarten passt also auf diese Dinge. Er verwendet eine sehr düstere Farbpalette. Die vorherrschenden Töne sind schwarz, grau, silber und blutige Rottöne. Sie dominieren das Deck, also es ist alles sehr düster. Es fühlt sich an wie eine Reise durch Schatten, wie eine Reise vom Herr der Ringe nach Saradum. Ja. Es gibt starke, aber sinnliche Figuren. Es sind oft Frauen, strahlen Stärke, Verführung, Geheimnis aus. Aber es gilt nicht nur für Frauen, also für die Männer gilt im Prinzip das Gleiche. Also muskulös und genauso schöne Körper, gut proportioniert und definiert. Jede Karte ist eine Geschichte für sich, voller Symbolik und Anspannung. Also man braucht nicht einmal die allgemeine Interpretation, gültige Interpretation für Tarotkarten. Allein schon diese Symbolik, die Rojo da einfließen lässt, sagt schon eine ganze Menge, kann man schon hernehmen, um mit den Karten zu arbeiten. Es gibt eine epische Atmosphäre, die Szenen erinnern immer an Mythologie, düstere Mächte oder düstere Märchen mit düsteren Mächten und Science-Fiction-Welten. In diesem Tarot verbindet er klassische Tarot-Elemente mit seinen Eigeninterpretationen. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Es gibt das Rider-White-Tarot, das ist das Klassische, das viele benutzen. Davon sind andere Tarots oft, Tarotdecks oft unterscheiden sich da völlig. Aber letztendlich sind die, meiner Meinung nach, sind die Motive nicht so wichtig. Es geht darum, dass man sie in Bezug auf sich selber gut verwenden kann. Die Kartendecks von Rojo orientieren sich am normalen Tarot. So aber das Labyrinth-Tarot, was ich jetzt meine, es folgt der klassischen Struktur eines Tarot-Decks mit 78 Karten. Ein Tarot-Deck hat 78 Karten, 22 die große Arcana und 56 die kleinen Arcana. Nur Rojo interpretiert sie um. Zum Beispiel, der Narr ist ein junger Abenteurer, der durch eine unwirkliche, neblige Landschaft wandert. Seine Darstellung ist so naiv wie auch rebellisch mit einer Hauch von Gefahr. Der Tod. Hier zeigt Rojo eine dunkle, fast hypnotische Figur, die den Zyklus von Ende und Neubeginn auf erschreckende, schöne Weise darstellt. Die kleinen Arcana sind in die vier klassischen Farben unterteilt. Stäbe symbolisieren Leidenschaft und Energie, Kelche stehen für Emotion und Intuition, Schwerter für repräsentieren Konflikte und Gedanken und Münzen stehen für materielle und praktische Belange. Auch hier verleiht Rojo diesen Karten eine persönliche Note, indem er sie oft mit surrealen Szenen oder Charakteren aus seinen anderen Kunstwerken verbindet. Auch beim Labyrinth-Tarot greift er zentrale Themen auf, zum Beispiel, auch sehr symbolisch, das Labyrinth als Metapher. Der Titel selbst weist darauf hin, dass das Leben ein Labyrinth ist, voller Wendungen, Sackgassen, unerwarteten Entdeckungen. Das ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel für Tarot allgemein. Also man sieht, er hat ein sehr tiefes Verständnis dafür gehabt. Darum erzähle ich auch das Ganze, sonst könntet ihr euch ja denken, was schwafelst du da? Es geht eben um unerwartete Entdeckungen, um das Labyrinth, das das Leben darstellt. Wobei es einen Unterschied zwischen Labyrinth und Irrgarten gibt. Das hat ja der Andreas mal in einem unserer anderen Podcasts erklärt. Dann Dualität von Licht und Schatten. Das ist was jeder Mensch in sich hat, Gutes und Böses. Es gibt eine Balance zwischen Hell und Dunkel, Gut und Böse, Stärke, Verletzlichkeit. Das sind alles Eigenschaften, die der Einzelne auch hat. Bei ihm kommt natürlich dann noch Erotik und Macht dazu. Viele Figuren in seinen Kartenstrahlen sind die Energie ausgepaart mit Stärke. Das sind jetzt die klassischen Tarotkarten eher so nett. Es könnte natürlich auch am damaligen Zeichenstil liegen. Aber es gibt auch Decks, die in verschiedene Richtungen tendieren. Zum Beispiel auch Erotik oder sonstige Dinge. Engel, Comics, es gibt alle möglichen Themen. Es gibt auch Star Wars, es gibt Harry Potter. Also Tarot-Decks, Armas. Könnt ihr euch aussuchen, was euch liegt. Das Labyrinth-Tarot eignet sich auch für verschiedene Arten von Lesungen, genau wie alle anderen Tarots auch. Von tiefgründigen Reflexionen bis hin zu alltäglichen Fragen. Also, wie gesagt, es hängt nicht unbedingt von der Art des Decks ab. Dennoch hat es eine etwas dunklere Perspektive, eine dunklere Note, was ideal für Themen wie Transformation, Selbstfindung und verborgene Wünsche ist. Es ist nicht unbedingt das ideale Deck zum Starten. Also wenn ihr jetzt nach dieser Episode der Ansicht seid, ihr wollt jetzt auch mit Tarot starten, glaube ich jetzt nicht, weil wir wollen nachher in eine ganz andere Richtung gehen, da komme ich aber gleich dazu. Die Bilder sind natürlich stark verändert von Rojo. Ja, sie sind von seiner künstlerischen Vision geprägt, so dass sie eben von der traditionellen Symbolik doch abweichen. Für jemanden, der ein erfahrener Tarotliebhaber ist, bietet das aber die Möglichkeit, andere Sichtweisen einzunehmen. Also ihr könnt ruhig mal andere Tarotkarten verwenden, um eben auch andere Ideen zu bekommen. Das Labyrinth-Tarot ist deshalb einzigartig. Es verbindet Kunst und Mystik, na eher Kunst, in dem Fall nicht Mystik, sondern sagen wir Achtsamkeit, während viele Tarots einfach nur die Symbolik reproduzieren. Rojo interpretiert die Themen, dadurch wirkt eben jede Karte wie ein eigenständiges Gemälde, das nicht nur inhaltlich, sondern auch ästhetisch inspiriert. Du könntest dir das Ding auch rahmen und einfach an die Wand hängen. So, dieses Deck lag jetzt jahrelang bei mir im Schrank in der Schublade. Und irgendwann kam dann der Tag, an dem ich das wieder ausgepackt habe. Ich habe mich tatsächlich mit der Bedeutung und der Geschichte von Tarot beschäftigt, und zwar infolgedessen, da ich verschiedene Workshops, Achtsamkeit und Fotografie zum Beispiel gemacht habe, aber auch Workshops zum Thema neuronale Deeskalation besucht habe. Und es kommt immer wieder auf der gleichen Ebene heraus, aber zum gleichen Thema: Achtsamkeit ist der Schlüssel zu vielen Dingen. Ja. Und als mir dann die Karten beim Umräumen wieder in die Hände gekommen sind, habe ich mir mal im Internet recherchiert, welche Bedeutungen die einzelnen Karten haben. Und dann, nachdem mir aufgefallen ist, dass es da viele Parallelitäten gibt zur Achtsamkeit, zu den Lektionen der Achtsamkeit, die wir gelernt haben, habe mich dann die Frage nicht mehr losgelassen: Kann man diese Achtsamkeit auch für Achtsamkeit und Fotografie verwenden? Bevor wir also jetzt endlich richtig ins Thema starten, reden wir erstmal über Vorurteile. Wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet, es sind oft Vorurteile mit Tarot verbunden. Viele Menschen denken, Tarot sei eine geheimnisvolle Technik, sei Hokuspokus, eben von Wahrsagerinnen, wie wir es im Intro haben, die eben in diesem düsteren Kerzenlicht-Szenario irgendwelche okkulte Dinge treiben. Ja. Aber tatsächlich ist es immer die Betrachtungsweise und die Perspektive. Je nachdem, wie man mit Tarotkarten und mit der Lesung umgeht und der Interpretation, hat das nicht unbedingt was mit Esoterik zu tun. Die Bilder und Symbole auf den Karten basieren auf universellen Archetypen. Das hat sich über Jahrhunderte, ich glaube aus dem 15. Jahrhundert sind die Tarotkarten, entwickelt. Die sind auch psychologisch anerkannt. Carl Jung zum Beispiel, einer der einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts, hat Tarot benutzt, um damit das Unterbewusstsein der einzelnen Menschen zu erforschen, als Schlüssel. Also keine Angst, wir bewegen uns hier im Bereich der Selbstreflexion, nicht im Bereich der Zauberei oder Divination, also Wahrsagerei. Kann man zwar machen, weil man kann Fragen stellen, man kann eben reflektieren und sich Gedanken machen. Das kann man natürlich auch dazu benutzen, um zu versuchen, irgendwelche Fragen in die Zukunft zu stellen. Aber ich denke nicht, dass die Erfolgsquote da wahnsinnig groß ist. Also zu fragen, wann ich die Million im Lotto gewinne, wird wahrscheinlich eher nicht so gut funktionieren. Es ist eben Selbstreflexion, keine Zauberei. Es ist eher ein Werkzeug, das hilft, Gedanken zu ordnen und Perspektiven zu gewinnen. Carl Jung, der Vater der analytischen Psychologie, er war ein Mann, der es liebte, die Tiefen des menschlichen Geistes zu erforschen. Und dabei hatte er eine ganz besondere Schwäche für Symbole. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch mit ihm gemeinsam. Ich liebe Symbole. Ich habe ja auch gehört, die Figuren, vor allem wenn sie dann Rojo gemalt hat. Wenn du ihm zum Beispiel eine Tarotkarte vor die Nase gehalten hättest, hätte er sicher nicht gesagt, oh, eine Vorhersage für den nächsten Mittwoch. Nein, er hätte sie als Schlüssel zu deinem Unbewussten gesehen, als Möglichkeit, die geheime Sprache der Seele zu entschlüsseln. Stell dir zum Beispiel vor, du gehst zu Jung und sagst, egal, ich habe diese Karte gezogen, den Narren. Was bedeutet der? Er würde jetzt nicht sagen, ja, morgen regnet's oder übermorgen gewinnst du eben besagte Million. Er würde dir wahrscheinlich mit einem leichten Grinsen antworten und sagen, der Narr, das ist ein Archetyp, der vor nichts zurückstreckt und ins Unbekannte springt, ohne nachzudenken. Vielleicht musst du heute einfach mal in den Abgrund blicken und feststellen, oh, du hast keine Flügel, du hast keinen Fallschirm. Aber, was soll's, du hast trotzdem nicht viel zu verlieren. Der Narr symbolisiert die Unschuld, die Unwissenheit, aber auch die Freiheit. Darin liegt das Geheimnis, das Leben einfach mal auf sich zukommen lassen. Das ist vor allem für verklemmte fanatische Menschen gedacht, die sich 150 Mal absichern. Vielleicht sollten die einfach mal spontaner werden. Wenn du diese Karte ziehst, solltest du darüber nachdenken, was dich im Leben noch zurückhält, was dich wirklich vorwärts bringt und was traust du dich nicht. Ein anderes Beispiel ist die Hohepriesterin. Sie steht für das geheimnisvolle Wissen des Unterbewussten, für die Intuition, für das Gefühl, Gegensatz zur Logik. Wenn du diese Karte ziehst, kann Jung sagen, sie ruft dich dazu auf, den Schleier des Unbewussten zu lüften. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du dein Handy ausmachst und mal ein bisschen mehr auf deine Intuition hörst, aufs Bauchgefühl, anstatt dich ständig von der Welt ablenken zu lassen. Sie könnte dich auch dazu anregen, deine inneren Stimmen und Träume zu erforschen. Hast du je bemerkt, dass du plötzlich einen entscheidenden Gedanken hast, während du deinen Kaffeebecher in die Spüle stellst oder einen Tee machst, deinen grünen Tee abkühlen lässt? Das war vielleicht dein Zugang zu deinem tiefen Selbst. Aber keine Angst, Jung hat uns auch gewarnt, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Wenn du die Karte der Tod ziehst, brauchst du also nicht sofort anfangen, dein Testament zu schreiben, wobei es immer ganz gut ist, eins zu haben und deine Katzen zu verarmen. Der Tod ist keine Todesdrohung, sondern eine Transformation. Es ist das Ende eines Kapitels und der Beginn eines neuen Kapitels. Mein Kumpel Jung würde wahrscheinlich sagen, gib nicht auf, deine alte Haut, dein alter Job, dein altes Ich, alles das kann abgelegt werden, damit du in etwas Größeres wachsen kannst. Es ist, als ob du dir ein neues Outfit kaufst, wenn du dich häutest, dir eine neue Haut zulegen würdest. Es ist, als ob du dir ein neues Outfit kaufst, das viel besser zu dir passt. Aber der Preis ist das, dass du das alte, bequeme Shirt und das löchrige Shirt einfach loslässt. Ziemlich simpel, oder? Und was wollte Jung uns mit den Karten sagen? Ganz einfach. Tarotkarten sind wie eine Zeitmaschine für die Seele. Sie helfen dir, tief in deine unterbewusste Welt zu blicken und die Archetypen in dir zu erkennen und jene universellen kollektiven Bilder, die wir alle in uns tragen. Sie sind wie ein Spiegel, der dir dein wahres Selbst zeigt. Auch wenn du es manchmal lieber nicht sehen würdest. Und wir wissen alle, wie nervig Spiegel manchmal sein können, oder? Aber darum geht's. Selbstreflexion. Kein Hokuspokus, kein Zauber. Nur du, deine Karten und ein klarer Blick in den Spiegel deiner Seele. Ich habe es schon angedeutet. Wie funktioniert Tarot als Werkzeug der Selbstreflexion? Jetzt wird's spannend. Also, stellen wir uns vor, Hohepriesterin, hatten wir schon. Was sehen wir? Eine Figur, die Ruhe, Wissen und Intuition symbolisiert. Hauptsächlich Intuition. Du könntest fragen, was bedeutet Intuition in meinem Leben? Bin ich gerade in einer Phase, in der ich meinem inneren Wissen vertraue, meinem Gefühl? Oder bin ich eher abhängig von meiner Logik, von meinem Kopf, von meinem Gehirn? Es geht darum, die Karte als Auslöser für Fragen und Themen zu nutzen, die dich bewegen. Das funktioniert ähnlich wie ein achtsames Journaling. Du bekommst einen Impuls von außen, der dir hilft, in dich hineinzuschauen. Die Karte bietet keine Antworten, sondern regt dich an, deine Fragen zu stellen, deine eigenen Antworten zu finden. Nochmal ein paar Beispiele. Lassen wir die Theorie mal zur Praxis werden. Nochmal. Ich möchte euch drei Karten vorstellen, die zeigen, wie sie uns zur Selbstreflexion einladen können. Im Prinzip hatten wir ja das schon bei der Herrscherin. Den Narren hatten wir auch schon mal. Jetzt aber nochmal zurück zum Narren. Der Narr ist die erste Karte im Tarot. Es hat die Nummer 0. Sie steht für Abenteuer, Offenheit und einen neuen Anfang. Wie einige Karten im Tarot. Wenn du diese Karte ziehst, kannst du dich fragen, bin ich bereit, etwas Neues zu wagen? Was hält mich vielleicht zurück? Ein Beispiel aus der Fotografie. Der Narr ist die erste Karte im Tarot. Er trägt die Nummer 0. Er steht für Abenteuer, Offenheit und einen neuen Anfang. Wenn du diese Karte ziehst, kannst du dich fragen, bin ich bereit, etwas Neues zu wagen? Was hält mich zurück? Bin ich aber auch auf der anderen Seite vielleicht zu leichtsinnig? Kommen wir zur Fotografie, schlagen wir die Brücke zur Fotografie. Ein Beispiel wäre, du überlegst, mit einem neuen Fotoprojekt zu starten. Der Narr könnte dir den Impuls geben, weniger darüber nachzudenken, was schief gehen könnte, sondern einfach loszulegen. Willst du dich selbstständig machen als Fotograf? Hast du ein Projekt, das vielleicht dir auf den ersten Blick zu teuer erscheint? Das sind lauter so Dinge, was dir bei dieser Karte durch den Kopf gehen könnte. Als nächstes, die Karte hatten wir jetzt noch nicht, der Turm. Das ist ja eigentlich eine sehr dramatische Karte. Der Turm zeigt eine dramatische Szene. Ein Blitz schlägt ein in den Turm und ein Mensch stürzt ins Chaos. Das klingt erstmal düster, aber auch diese Karte steht für Befreiung und die Chance, aus alten Strukturen auszubrechen. Frag dich, wo in meinem Leben gibt es ein Durcheinander, das mich eigentlich dazu einlädt, etwas Neues zu schaffen oder was Neues zu beginnen? Dann haben wir zum Beispiel die Sonne. Sie ist die positivste Karte im Tarot. Sie symbolisiert Optimismus, Lebensfreude, Klarheit. Wenn du diese Karte ziehst, kannst du überlegen, oh, wo liegt mein Fokus gerade? Erlaube ich mir, die positiven Seiten meines Lebens zu sehen? Oder bin ich zu nach hinten gewandt? Es geht nicht darum, die Karte wörtlich zu nehmen und zu interpretieren, sondern als Inspiration zu nutzen, deine eigenen Blickwinkel zu hinterfragen. Ein weiteres Beispiel. Die Karten haben nicht nur eine Bedeutung, sondern sie werden in einem bestimmten Kontext genutzt. Zum Beispiel Tageskarte. Meine Tageskarte, nicht von heute, aber von vor ein paar Tagen, das Ass der Schwerter. Die Tageskarte im Tarot dient als Impulsgeber für den Tag und bietet eine Reflexionsmöglichkeit. Sie ist ein Werkzeug eben zur Achtsamkeit und zur Selbstreflexion. Sie stellt keine Zukunftsvorhersage dar, sondern regt dich an, über Themen nachzudenken, die möglicherweise gerade in deinem Leben präsent sind oder dir heute begegnen. Die Karte reflektiert das, was dich an diesem Tag beschäftigen könnte. Sind es bestimmte Themen, ein Gefühl oder eine Handlung, die du umsetzen solltest? Indem du dich auf die Tageskarte konzentrierst, kannst du deine Gedanken und Handlungen besser lenken und dich auf die Herausforderungen des Tages wappnen. Sie hilft dir, mit einer fokussierten, achtsamen Haltung durch den Tag zu gehen und bewusste Entscheidungen zu treffen. Kommen wir zum Ass zurück. Das Ass der Schwerter ist eine Karte, die steht für Klarheit, neue Ideen, geistige Durchbrüche, Wahrheiten. Es repräsentiert einen Moment, in dem dein Verstand geschärft ist, Entscheidungen klar getroffen werden können und neue geistige Wege beschritten werden. Eigentlich solltest du das ja immer sein im Business, aber oder auch im Privatleben, aber oft ist man das nicht, wenn man einfach von anderen Dingen abgelenkt ist. Darum ist es ganz gut, wenn du am Morgens, zum Beispiel, wenn du dir morgens die Tageskarte legst, aber diesen Fokus setzt. Oft wird die Karte mit Intellekt, Gerechtigkeit und Mut assoziiert, sich Problemen und schwierigen Wahrheiten zu stellen. Das Schwert symbolisiert darüber hinaus die Kraft des Denkens und der Kommunikation, aber auch die Verantwortung, die mit dieser Klarheit einhergeht. Es ist ein Aufruf, ehrlich zu sein und zu sich selbst und zu anderen. Und den Mut zu finden, Veränderungen oder schwierigen Gespräche anzugehen. Übertragen wir das mal konkreter auf deinen Tag. Beruflich gesehen, diese Karte zu ziehen, könnte bedeuten, dass heute ein Tag ist, an dem du klare Entscheidungen in beruflichen Angelegenheiten treffen kannst. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, eine neue Strategie zu entwickeln oder eine Herausforderung mit einer neuen Perspektive zu betrachten. Mögliche Ansätze für heute oder für diesen Tag, an dem du die Karten ziehst, wenn es ein schwieriges Gespräch mit einem Kollegen gibt, pack's an. Heute ist der richtige Tag. Der Tag ist eigentlich immer, du solltest immer anpacken, aber heute besonders, weil du bist motiviert, du hast deinen Fokus auf diesem Thema. Das Ass der Schwerter ermutigt zur Offenheit und zur Ehrlichkeit. Ideen formulieren. Falls du an einem kreativen Projekt arbeitest, ist dein Geist heute scharf und bereit für innovative Ansätze. Schreibe deine Gedanken auf und strukturiere sie klar. Probleme lösen. Auch heute könntest du einen Durchbruch bei einer Aufgabe erleben, die bisher blockiert war. Nutze deine Klarheit, um systematisch vorzugehen. Wie gesagt, das sind eigentlich Themen, das solltest du jeden Tag sein. Aber diese Karte gibt dir den Impuls, das heute besonders konzentriert zu tun. Und dadurch ergeben sich dann eben die Möglichkeiten, zum Beispiel eben Probleme zu lösen oder kreative Ideen zu haben. Das lässt sich auch aufs Privatleben übertragen. Im Privatleben lädt die Karte dazu ein, emotionale oder zwischenmenschliche Angelegenheit klar und ehrlich anzugehen. Auch das sollte man eigentlich immer tun. Aber wie gesagt, man hat so viele Themen oder auch Angst davor und dann tut man es halt nicht. Vielleicht motiviert eben die Karte, das dann zu tun. Vielleicht gibt es aber auch ein Thema, das lange unangesprochen ist oder eine Entscheidung getroffen werden muss. Also eben, du hast es immer vor dir hergeschoben. Mögliche Ansätze wären dann für diesen Tag Klarheit schaffen. Falls es in einer Beziehung oder einer Freundschaft Missverständnisse gibt, ist dies vielleicht der richtige Moment, Dinge direkt anzusprechen. Selbstreflexion. Nutze die Energie der Karte, um deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu hinterfragen. Was brauchst du, um in Balance zu sein? Vielleicht hast du das ja auch bis jetzt immer verdrängt und hintergestellt, weil es einfach wichtigere Themen gibt. Aber dadurch, durch die Karte hast du vielleicht den Impuls, jetzt endlich mal ins Handeln zu kommen. Vielleicht entdeckst du auch eine neue persönliche Sichtweise, um eben deine Probleme zu lösen, die dir bisher Kopfschmerzen bereitet haben. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, ich habe heute ein Meeting, in dem wir über die nächsten Schritte für ein Projekt sprechen wollen. Die Karte motiviert mich, mich gut vorzubereiten und meine Ideen klar und präzise zu kommunizieren. Wenn es Unklarheiten gibt, werde ich den Mut aufbringen, diese anzusprechen, auch wenn es unbequem sein sollte. Am Abend habe ich ein Gespräch mit einem guten Freund geplant, bei dem wir über ein Missverständnis sprechen möchten. Das Ass der Schwelter erinnert mich daran, ehrlich, aber respektvoll zu sein und nicht davor zurückzuschrecken, die Dinge beim Namen zu nennen. Also könnte man das Ass der Schwerter so auffassen, dass mir die Karte, dass mir der Impuls Energie und den Mut schenkt, heute sowohl im Beruf als auch privat klare Worte zu finden, konstruktive Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Tag, an dem Klarheiten über Konfusion siegt, wenn ich bereit bin, Verantwortung für meine Worte und Handlungen zu übernehmen. Nochmal, grundsätzlich sollte man das jeden Tag tun. Aber oft werden wir halt von so vielen Dingen beeinflusst, dass wir einfach gar nicht dran denken, das so zu tun. Wir tragen unsere Konflikte aus, weil ich schon wieder zwei Schritte weiter bin. Wenn ich denke, ah ja, okay, mit dem sollte ich noch reden, aber ich habe da jetzt keine Lust, weil ich schon noch fünf andere schwierige Anrufe habe und so weiter und so fort, dann mache ich das nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mir heute vorgenommen habe, diese Probleme konstruktiv zu lösen, dann sind sie erledigt und ich muss auch nicht mehr dran denken. Tarot kann wunderbar mit anderen Achtsamkeitspraktiken kombiniert werden. Also du kannst sie zum Beispiel auch in ein tägliches Ritual integrieren. Du ziehst am Morgen oder am Abend eine Karte und nimmst dir Zeit, über ihre Bedeutung nachzudenken. Du kannst halt Fragen nutzen wie, was fühle ich, wenn ich diese Karte sehe? Nochmal Rückblick auf die Karte auf das Deck vom Rojo. Die sind sehr emotional. Das kann nochmal eine ganz neue Ebene eröffnen, wie mich diese Karte anspricht. Welche Themen in meinem Leben sprechen mich an? Wie könnte ich diese Erkenntnis im Alltag umsetzen? Es geht nicht darum, Antworten im Außen zu finden, sondern durch Achtsamkeit in dir selbst klarer zu werden. Ja? Also ich will jetzt nicht wissen, wann kommt jetzt endlich die Million, sondern wie gehe ich mit mir selber um? Es gibt eben zwei Ebenen bei Tarotkarten. Das ist die Ebene, die ich sehe, die visuelle Ebene. Es gibt natürlich auch inhaltliche Ebene. Und es gibt dann sehr viele Möglichkeiten, selber zu reflektieren. Über sich, über seine Probleme, über sein Leben klar werden. So, also das ist jetzt schon eine ganze Menge, was man mit Tarotkarten und Achtsamkeit alles anstellen kann. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Und zwar, wie können diese Tarotkarten ein Werkzeug für Achtsamkeit und Fotografie werden, für achtsame Fotografie. Da kommen wir jetzt dazu. Ich schlage jetzt die Brücke zu meinem Lieblingsthema, Fotografie. Tarotkarten sind visuell faszinierend. Jede Karte erzählt eine Geschichte und je nachdem, welches Deck ihr habt, nochmal ganz andere Geschichten. Also was spricht dagegen, Tarotkarten als Inspiration für Fotoprojekte zu nutzen? Für achtsame Fotoprojekte. Zum Beispiel kann dich die Karte der Magier dazu inspirieren, ein Bild zu machen, das Geschicklichkeit in den Fokus stellt. Oder die Karte der Liebenden, dich zu einem Porträt führen, das Verbundenheit und Nähe ausdrückt. Tarot lädt uns ein, in Bildern zu denken, genau wie die Fotografie. Zum Abschluss. Fotografie ist keine Magie. Tarot ist auch keine Magie, sondern ein Werkzeug, das uns dazu auffordert, achtsamer zu sein und tiefer in uns hineinzuhören. Es kann ein Spiegel sein, der uns zeigt, was wir oft schon wissen, aber nicht wahrhaben wollen oder was wir tun sollten und nicht tun. Also warum willst du es nicht ausprobieren? Oder warum probieren wir es nicht aus? Warum integrieren wir das nicht in unsere Praxis? Ich habe jetzt angefangen, meine Tageskarte zu nehmen, zu schauen, was die Bedeutung ist und daraus dann Fotothemen abzuleiten. Ich werde jetzt in der nächsten Episode hin und wieder mal eine meiner Tageskarten vorstellen und dann euch zeigen, was das für achtsame Fotografie bedeutet. Wenn du Lust hast, wenn dich das interessiert, wenn du dieses Thema spannend findest, genauso spannend wie ich, dann hör doch einfach in den nächsten Episoden mit rein. Oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe Achtsamkeit und Fotografie. Dort könnt ihr auch gerne eure Bilder posten und eure Ideen und eure Interpretationen. Und ansonsten machen wir einfach mal. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Bis bald und ich wünsche euch einen ganz tollen, entspannten und ruhigen Tag und eine ganz tolle, entspannte Woche. Bis bald, euer Chris.